bis zu einem gewissen Alter war ich unsterblich. Und ich glaube, so ab 70 hat es angefangen, habe ich mir gedacht, Langhaus nimmer, jetzt ist es endlich.
Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten, die das Leben schreibt. Heute zum zweiten Teil über das Leben von Hansi Kraus, dem Lümmel aus der Ersten Bank. Er ist wieder da. Servus Hansi, grüß dich.
Servus.
Du, mich haben einige angeschrieben und gesagt, Mensch, vor zwei Wochen mit der Hannelore Elsner, da hat er jetzt nicht mehr nachgefragt. Ehrlich, ist jetzt was gelaufen oder ist nichts gelaufen?
Nein, da ist nichts gelaufen. Du, die Hannelore, die war ja 10 Jahre älter, wie ich hätte mir nie getraut, die irgendwie zu fragen oder sie anzumachen. Also
war es eine heimliche Liebelei und ein heimlicher Schwarm.
Ja, genau so.
Ja, und die Uschi Glas ist auch nichts geworden. Du hast mir erzählt jetzt gerade, ihr wart so richtige Kumpels,
ja.
Wie eine Schwester.
Ja.
Ja, wir werden heute schon noch über den einen oder anderen sprechen. Wir sind gerade in der absoluten Hochzeit. Viele andere Kinder und Jungs da sind an diesem Ruhm zerbrochen. Wie bist du am Boden geblieben?
Keine Ahnung.
Es ist mal wieder eine Aussage.
Ja, du, vielleicht lag es an meinem Vater, der immer gesagt hat, du Junge, das ist jetzt eine Phase in deinem Leben, da kannst du ein bisschen Geld verdienen, aber ansonsten
ja, Schauspieler. Mit dem Geld kauft man seine eigene Wohnung in München, dann zieht man weg, im Gegensatz zu den ganzen anderen Kumpels, dann kauft man sich mit 18 einen Porsche.
Das haben meine Eltern gemacht, ja.
Ach so, du nicht?
Nein, meine Eltern haben sich ein Reihenhaus gekauft.
Von deinem Geld?
Mit von meinem Geld. Also sie hatten einen Bausparvertrag. Und haben mein Geld dann mit reingenommen und haben sich dann ein Reihenhaus nicht direkt gekauft, sondern angezahlt und dann weiter abbezahlt.
Die haben praktisch versucht, dein Geld schön anzulegen.
Ja.
Na, das ist ja auch im Prinzip ja nicht schlecht, weil so bleibt der liebe Hansi am Boden, weil der Porsche wäre wahrscheinlich irgendwann kaputt gegangen. Und
ich habe mir mein erstes Auto habe ich mir gekauft, das war auch irre. Ein nagelneuen VW Käfer. Das war die Verbeugungstournee, die ich da gemacht habe, die du im ersten Teil angesprochen hast, wo mich die ganzen
Mädels
so bestürmt haben. Da habe ich damals für diese Tournee 7.000 Mark gekriegt. Und für diese 7.000 Mark habe ich mir meinen ersten nagelneuen VW Käfer gekauft.
War es so einer, wie damals der Professor Knörz hatte, so ein grüner?
Ja, genau so einer.
Nein, tatsächlich.
Ja, meiner war noch grüner, der war also so richtig knallig grün.
Schaust du dir diese Filme heute noch an?
Nee.
Nicht?
Nee. Und ich sollte es vielleicht auch tun. Ich spiele ja Theater in der Eberlbühne.
Ja.
Das ist da in der Neuhauser Straße im Augustiner Stammhaus. Und da kommen oft Leute zu mir, also oder Fans, die dann sagen, kannst du dich daran an das erinnern, in dem und dem Film? Dann sage ich, ja, weiß ich nicht, weil ich weiß jetzt nicht, was in welchem Film vorgekommen ist. Ja.
Weil es so viele waren und es, liebe Zuhörer, lassen Sie es mich vorwegnehmen, es kommen noch unzählige mehr. Bleiben wir noch mal ganz kurz bei diesem hohen Moment. Wenn du darauf zurückblickst, was war für dich der schönste Moment in dieser Erfolgsphase?
In welcher Ich bin immer noch erfolgreich.
Ja, aber in dieser hohen man muss jetzt mal wirklich sagen, das war ja damals, du warst ja Deutschland, Österreich, Schweiz auf Platz 1.
Ach.
An dir ist man ja nicht vorbeigekommen.
Echt?
Das ist wahr. Ach Gott, bodenständig ist er. Also du lebst nicht in der Vergangenheit, habe ich das Gefühl.
Nein, überhaupt nicht.
Das ist dir wurscht.
Ja, das ist mir wurscht. Also du erinnerst mich jetzt wieder an meine Vergangenheit
und
an meine Fans.
Und ihr sitzt da verschmitzt vor mir, lächelt mal hin und wieder ein bisschen. Es ist der Wahnsinn. Ihr schaut sich nicht mal die Filme heute noch an. Ich würde an deiner Stelle jeden Abend vom Fernseher sitzen. Heute fangen wir wieder an mit den Lausbubengeschichten. Jawohl, und Frau, komm her und setz dich hin.
Nein, ich habe zwar die ganzen Filme natürlich zu Hause auf DVD und mein Enkel schaut sich die ab und zu an. Und der schaut sich aber auch immer nur eine Szene an, weil er auf die Szene steht. Aber ansonsten, ja gut, Soll ich sie auswendig lernen? Oder was?
Nein, aber man, ich meine, ich bin schon ein Mensch, der sehr gerne in der Vergangenheit wühlt und rumgrabt. Man hat es ja in der letzten Folge gemerkt. Dir ist ja irgendwann dieses Lümmel-Image gewaltig zum Hals rausgehangen.
Ja, es gab mal eine Zeit, ja, das stimmt. Und da wollte ich dokumentieren, dass ich jetzt erwachsen geworden bin. Und nicht mehr der Hansi, sondern der Hans bin. Mhm. Und da habe ich das I gestrichen und wollte Hans Kraus genannt werden. Nur das hat nicht funktioniert.
Und jetzt mit 68?
Ja.
Nee, darf man sagen, oder?
Ja, 73.
73 Jahren ist er immer nur der Hansi mit dem I.
Ja, natürlich.
Und das wird er immer bleiben.
Ja.
Wie sah es denn zu dieser Zeit damals mit den Mädels aus?
Da hatte ich keine Probleme.
Ja, das glaube ich gleich. Gell? Aber du hast ziemlich früh deine Frau kennengelernt.
Mit 15.
Wo hast du sie kennengelernt?
Ja, das ist eine ganz spezielle Geschichte. Willst du die hören?
Ja, natürlich will ich die hören.
Also wir sind von Giesing, also meine Familie ist von Giesing nach Milbertshofen umgezogen, weil wir da eine größere Wohnung gekriegt haben. Im Nachbarshaus hat meine Frau gewohnt. Und wir haben uns natürlich dann auf dem Hof da zwischen den Häusern kennengelernt.
Du warst damals schon Filmstar.
Ja. Und ich habe sie gesehen und war fasziniert von ihr. Die hatte irre Augen. Also ich war fasziniert von ihren Augen. Ja, aber das hat noch, noch 3 Jahre gedauert, bevor wir dann wirklich zusammengekommen sind. Und sie hat mir dann später erzählt, sie war verliebt in mich. Aufgrund meiner Filme hat sich alle meine Filme angesehen und hat zu ihrer Freundin, zu ihrer besten Freundin, was die mir dann auch bestätigt hat, gesagt, den lerne ich kennen.
Und sie hat dich nicht nur kennengelernt, sondern auch geheiratet. 1972 habt ihr den letzten Lümmelfilm abgedreht, da warst du 20. 1975 mit 23 hast du geheiratet.
Ja, aber auch nur, weil wir dann eine Wohnung gekriegt haben. Also ich habe jetzt nicht geheiratet, weil ich sie geliebt habe. Habe sie geliebt.
Ja?
Ja, aber nicht deswegen geheiratet oder wie auch immer.
Ja, ihr hättet ja auch so zusammenziehen können.
Ja, eben. Wollten wir auch. Aber der Vermieter hat nur ein Ehepaar reingelassen.
Ah, okay. Und
außerdem war es steuerlich günstiger, wenn wir verheiratet waren.
Ja, wunderbar. Da kommt der Pragmat durch.
Genau.
Hast du zu dieser Zeit bis 72 nur Filme gemacht, weil mit 20 war ja der Realschulabschluss in der Tasche. Was hast du gemacht, außer bei der Bravo irgendwelche Botenkuriere?
Ich habe dann auch teilweise bei der Post gearbeitet.
So im Paket. Aber das hättest du doch gar nicht gebraucht, oder? Du hättest doch von diesem einen Kinofilm im Jahr locker leben können.
Nee.
Also ihr habt nach wie vor immer noch in den Ferien gedreht, weil da das Gymnasium frei war.
Ja.
Und die restliche Zeit im Jahr hast du dann Kleinjobs gemacht?
Ja, meine Frau war Arzthelferin und ich hatte zu viel Freizeit und mir war es langweilig und dann habe ich irgendwas gearbeitet, wenn ich nicht drehen konnte.
Und dann mit 25 ist der ganze Rummel ein bisschen abgeflaut.
Allerdings, ja.
Wann hast du gemerkt, dass es schwer wurde, neue Rollen zu bekommen?
Ja, so ab 25.
War der Grund?
Ja, man steckt in einer Schublade.
Warum sind denn diese Lümmelfilme nicht weiterproduziert worden? Die waren ja bis zuletzt höchst erfolgreich.
Ja, da müsstest du den Produzenten fragen. Also, der lebt leider nicht mehr. Irgendwann ist die Geschichte auserzählt. Und dann hat, wie gesagt, der Herr Spieß noch meinen Namen verwendet. Und dann...
Was ist?
War es irgendwann aus, ja. Und dann habe ich mir gedacht, was machst du jetzt? Und dann hat meine Frau gemeint, ich sollte vielleicht schauen, dass ich Bauerntheater spiele. Und
mit 25?
Ja, ich glaube, ich war, leg mich nicht fest. Also,
ja, also ziemlich jung schon.
Ja, und ich habe damals mit der Marianne Lindner irgendwas gedreht, einen Comedian-Stadl, glaube ich, gemacht. Und die Marianne Lindner hat bei einem Bauerntheater mitgespielt. Die kommt ja auch vom Bauerntheater. Über die bin ich dann zum Bauerntheater gekommen und habe dann beim Bauerntheater gespielt.
Aber vom Bauerntheater kann man ja dann nicht mehr leben.
Nein.
Wie bist du damals, kurz noch dazu, wie bist du damals mit dieser Enttäuschung umgegangen? Vom höchst gehyptesten zu dem?
Ja, das war mir nicht so bewusst und das Einerseits war ich froh, dass man mich nicht mehr so gekannt hat, ja, und mich nicht jeder auf der Straße angesprochen hat. Andererseits habe ich halt nicht mehr so viel Geld verdient, aber das war mir alles nicht so wichtig.
Weil das Reihenhaus war ja fertig und hat immer fleißig schön Mieten abgeworfen.
Nee, da haben ja meine Eltern drin gewohnt. Meine Eltern haben in dem Reihenhaus gewohnt und haben immer noch abgezahlt. Das war ja noch nicht gezahlt, das Haus. Das war immer noch eine Geld. Hypothek drauf, ja.
Aha. Also. Ja, was macht man dann? Neben Bauerntheater spielen und hin und wieder mal ein paar Drehtagen filmen.
Ja, aber damals war das Leben auch noch nicht so teuer. Hm. Wir haben eine 70 Quadratmeter Wohnung gehabt, mitten in Schwabing, in der Kaiserstraße.
Ich finde, das ist so krass, wie bescheiden du bist. Ich hätte wahrscheinlich richtig auf die Kacke gehauen.
Und was gemacht?
Häuschen am Starnberger See.
Ja, mit was für einer Kohle?
Ja, ich weiß nicht. Ja, aber der Peter Alexander und wie sie alle geheißen haben, das waren doch alles Millionäre. Weiß Theo Lingen, das gibt's doch nicht.
Ob das Millionäre waren?
Beständig und bescheiden. Gell?
Das ist aber so, weißt, der normale Bürger stellt sich vor, wenn man Schauspieler ist,
ja,
schwimmt man im Geld.
Ja.
Das ist nicht so.
Okay. Und dann sitzt man da in der 70 Quadratmeter Wohnung in München.
Ja, die hat 350 Mark Miete gekostet. Eine 70 Quadratmeter Wohnung in der Kaiserstraße mitten in Schwabing. Das kriegst du heute nicht mehr.
Nein. Was kostet so ein Ding heute? Was ist?
Nee. Wahrscheinlich.
Ich glaube 2000 sowas bestimmt.
Aber Euro.
Ja. Was hast du gemacht?
Ja, wie gesagt, ich habe Bauerntheater gespielt und zwischendurch, was mir jetzt so einfällt, war ich mal im Paketdienst in der Post.
Ja, ich habe gelesen, du hast eine Ausbildung begonnen.
Als Erzieher.
Warum gerade einen Erzieher? Mit Lehrern hattest du es ja nie, in den Filmen wie privat. Nein. Da kommt er jetzt mit dem Erzieher daher.
Weil ich Kinder sehr gern mag. Und meine Frau hat 8 Geschwister, mit denen bin ich immer wunderbar ausgekommen und ich mochte die, sie mochten mich. Und wie gesagt, ich mag Kinder. War auf der Fachoberschule. Nein, zuerst habe ich das Fachabitur gemacht für Design, weil ich einigermaßen gut zeichnen kann. Und gedacht habe, das ist was für mich. Und dann hat sich aber herausgestellt, als Designer sitze ich den ganzen Tag am Schreibtisch.
Und das hat dir nicht getaugt?
Nee, also ich bin kein Büromensch. Also ich hätte es mir nicht vorstellen können, den ganzen Tag am Schreibtisch zu sitzen und irgendwas zu zeichnen.
Aber das hast du teilweise mal gemacht und hast designt und gezeichnet und geplant?
Nee, das habe ich alles privat gemacht, aber oder dann in der Ausbildung, in der Schule. Aber als ich das Fachabitur dann hatte, musste ich mich ja entscheiden, was mache ich jetzt? Gehe ich in den Beruf und sitze den ganzen Tag am Schreibtisch oder mache ich was anderes? Und dann habe ich mir gedacht, dann gab es auch die Ausbildung Fachabitur für Sozialkunde oder Erzieher, ich weiß nicht, wie das heißt, damals geheißen hat. Und dann habe ich den Erzieher gemacht, also das Fachabitur für Erzieher. Und das hat mir wirklich dann Riesenspaß gemacht.
Hat es dich dann nicht genervt, wenn da die neuen Kinder gekommen sind und die Mütter immer gesagt haben, Mei, sie sind doch der, damals...
Nein, das, komischerweise ist mir das in der Ausbildung nie passiert. Also man hat mich nicht gekannt.
Also du hast ja auch nicht bewusst Abstand von der Öffentlichkeit gesucht, weil ganz ehrlich, eigentlich hättest du ja zu einem Casting nach dem nächsten laufen können, wie es prinzipiell viele Schauspieler machen und hättest weiter Filme drehen können.
Na, so einfach ist es nicht. Erstens musst du erst einmal zum Casting eingeladen werden.
Ja, aber du hattest doch eine Agentin zu dieser Zeit. Da hätte ich mal angerufen und hätte am Busch geklopft und gesagt, hey,
na, Agenten vermitteln dich nicht. Agenten, wenn du bei einer Agentur bist, dann bist du da registriert und wenn ein Produzent den Hansi Kraus haben will, dann fragt er bei der
Agentin an
und bucht dich praktisch.
Ach so.
Ja, die Agentin macht keine Werbung für dich.
Ich meine, die ruft die Casterin und sagt, Mensch, schau doch mal, da hätte ich jemanden.
Das habe ich auch immer gedacht früher.
Hat's nicht gemacht.
Nein.
Und dann hast du gesagt, so und jetzt ist in Ordnung, wenn mich keiner Müll. Oder wenn keiner mich gerade braucht, dann mache ich Erzieher.
Ja.
Auf die Kinder habe ich eh Bock.
Genau so.
Wo hast du dann gearbeitet? Im Kindergarten oder wo warst du?
Ja, ich habe während meiner Ausbildung ein Praktikum im Kindergarten gemacht, ein Praktikum im Hort gemacht und ein Praktikum. Und zum Schluss, das habe ich dann ein Jahr im Freizeitheim gearbeitet.
Wie viele Jahre hast du das gemacht?
Zwei, drei Jahre sowas.
Du hast in dieser Zeit ebenfalls selbst eine Familie gegründet.
Ja.
Wie viele Kinder, ich weiß gar nicht, wie viele Kinder hast du?
Zwei Mädels.
Zwei Mädels und eine Frau. Ich sage jetzt mal, der Hühnerstall ist voll.
mit der ich mittlerweile über 50 Jahre verheiratet bin.
Das ist ja Wahnsinn. Ja. Skandalfrei.
Skandalfrei, ja.
Es ist in der heutigen Zeit was Besonderes. Was ist denn dein Tipp für eine lange, glückliche Ehe? Die richtige Frau.
Ja.
Hast du, naja gut, die richtige hast du ja gesagt, weißt nicht, weil ihr habt ja geheiratet aufgrund der Steuer.
Nein. Die Heirat war für mich eine Formalität.
Aber
dass
es war
ich mit ihr
beinahe
zusammen sein, das war für mich klar. Also ob jetzt verheiratet oder nicht verheiratet, das war mir völlig wurscht. Weil,
aber mal ehrlich, das hört sich alles so leicht an, wie du das sprichst. Ich meine, das mit der Liebesheirat, das glaube ich. Alles gut, es passt alles. Aber ich finde das schon heftig, dass du sagst, naja, mein, braucht mich keiner mehr, dann mache ich halt jetzt Erzieher. Ist auch wurscht. Ja. Hat das nicht am Selbstbewusstsein genagt, dass man irgendwann einmal einen richtigen Tiefpunkt hatte?
Na, da musst du Selbstbewusstsein haben, dass dir das wurscht sein kann.
Und das war dir tatsächlich wurscht?
Ja.
Aber dich hat es wieder zurück zur Schauspielerei gezogen. Wie kam es dazu?
Nein, es hat mich nicht wieder zurückgezogen. Ich war schon immer dabei.
Also du könntest dir auch vorstellen, heute noch, gut, mittlerweile wärst du ja in der wohlverdienten Rente, aber du hättest dir auch vorstellen können, bis zu deinem Lebensabend als Erzieher zu arbeiten.
Ja, ja. Schon.
Warum hast du dann als Erzieher wieder aufgehört?
Nein, es gab einen Punkt, wo ich mich entscheiden musste. Und zwar, der Punkt war damals, als ich ein Jahr lang als Erzieher im Freizeitheim gearbeitet habe. Also das war das letzte Praktikum, das ich machen musste, um dann meinen Schein zu kriegen.
Mhm.
Dann stand ich eben vor der Entscheidung, werde ich jetzt Erzieher oder werde ich Schauspieler? Und dann hatte ich ein gutes Angebot. Das war Waldhaus damals, also die ging los in den 80er Jahren, die wollten bis über die 2000er drehen und ich hatte da eine Hauptrolle. Dann habe ich gesagt, ja okay, dann mache ich das.
Weil und Spaß gemacht hat es ja auch.
Gell? Ja, klar, mir hat ja die Schauspielerei, macht mir heute noch Spaß, aber Erzieher hätte mir auch Spaß gemacht. Das wäre eine Alternative dazu gewesen, wenn es halt in der Schauspielerei nicht mehr geklappt hätte, ja. Und Gott sei Dank, muss ich sagen, hat meine Frau ja immer mitverdient. Die hat ja, war ja erst Arzthelferin, später hat sie dann im Krankenhaus gearbeitet und mittlerweile hat sie als Homöopathin eine eigene Praxis.
Ach, die arbeitet nach wie vor immer noch?
Ja, immer noch. Ja, ja. Hat immer noch Patienten und unterrichtet in einer Heilpraktikerschule.
Na, da ist das natürlich dann eine andere Nummer.
Ja, also ich konnte mich auf sie auch immer verlassen.
Ja, dann war es klar, dass man dann wieder den Weg in die Unsicherheit wagt, in die Schauspielerei, weil es ist ja wirklich, also es ist schon harte Kost, so wie du das erzählst, man ist ja von sämtlichen Faktoren abhängig. Das Gesicht muss passen, die Rolle muss passen, wäre überhaupt nichts für mich.
Ja, oder jetzt zum Beispiel, ich habe, Gott sei Dank, spiele ich beim Iberl und habe da regelmäßig Einkommen, ist zwar nicht so viel wie beim Drehen, ja, es ist unverhältnismäßig mehr beim Drehen, aber das ist regelmäßig, verstehst du?
Ja.
Drehen ist immer, ich habe jetzt zwar ein paar Drehtage bei den Rettungs, das ist übrigens
bei den Rettungsfliegern?
Bergretter.
Ah, da war die Heidi Klum auch schon.
Ach, ja, genau, da steht immer dieser Stuhl rum, wo Heidi Klum, und den kriege ich immer. Ich muss immer in diesem Heidi Klum Stuhl rum.
Echt, wirklich?
Ja.
Du warst im Heidi Klum Stuhl gesessen? Ja. Wahnsinn, ist ja gigantisch. Ach, da warst du dabei bei den Bergrettern?
Ja, immer noch, also wir drehen jetzt zurzeit.
Was spielst du bei den Bergrettern?
Einen Großvater, der mit seiner Enkelin auf dem Dachstein unterwegs ist.
Ah, okay. Und da passiert was. Darfst du der Hubschrauber auch fliegen?
Ja.
Das ist schon geil, oder?
Nee. Ich bin schon Hubschrauber geflogen. Das ist so laut und unbequem. Also, nein. Das kann ich vielleicht sagen. Ich versuche mich da von einer Brücke zu stürzen.
Oh.
Mich umzubringen.
Aber das ist nur eine Episoden-Hauptrolle.
Ja. Und dann kommt der Markus.
Ja.
Der Hauptdarsteller, an einem Seil, hängt am Hubschrauber mit einem Seil und schwebt vor mir und ich will mich von der Brücke stürzen und in dem Augenblick, wo ich mich von der Brücke stürze, fängt er mich auf.
Aber ganz ehrlich, also da musst du doch irgendwie festgemacht sein, oder? Also irgendwie...
Wie kann du nicht festgemacht
sein? Du kannst doch nicht da an der Brücke stehen, das ist ja Lebens...
Da kann ich noch fest, wie soll ich festgemacht sein, wenn ich mich runterstürze und er mich auffängt?
Nein, aber jetzt mal ehrlich, also jetzt kommen wir mal zu der Instanz, das warst doch dann nicht du auf der Brücke, oder?
Doch.
Du stehst da auf der Brücke vorm Geländer, vor dir geht's wie weit runter? Weit?
Ja, also tödlich weit.
Und du springst dann den und der fängt dich auf.
Ja.
Das, ach komm, echt jetzt. Nein, ihr lacht. Ich glaub's dir nicht.
Schau das an.
Nein, wirklich, ohne Schmarrn jetzt. Ich dachte immer, dass das abgesichert ist mit doppeltem Boden. Jetzt machen wir ihn nicht fertig.
Ich habe schon viele Stunts
gemacht. Was war der schlimmste Stunt, wo du sagst?
Das Schlimmste?
Ja, wo du sagst, oh, da, hu?
Es gab keine schlimmen Stunts, die ich gemacht habe.
Okay.
Einmal bin ich aus dem zweiten Stock gesprungen.
In ein Luftkissen?
Ja, da werden so Kartons aufgebaut und auf die Kartons kommt eine Matte.
Ja.
Und dann muss man aber so springen, du darfst nicht mit den Füßen aufkommen, weil da kann es sein, dass du dir die Füße brichst. Du musst dich abrollen, also praktisch so.
Dass man mit dem Rücken aufkommt.
Ja, ja. Also das habe ich schon gemacht und einmal bin ich in ein Sprungtuch gesprungen, da muss man sich genauso abrollen. Da besteht auch die Gefahr, wenn du mit den Füßen reinspringst, dass du dir was brichst. Und einmal bin ich durch eine Tür geflogen.
Ja, aber jetzt nochmal zu den Bergrettern. Jetzt mal ehrlich, ihr lacht so verschmitzt, ich weiß nicht, ob ich es glauben kann. Das ist im Studio gedreht worden, oder? Da ist das darfst du nicht sagen, gell? Wir schauen es uns an. Wie heißt die Folge?
Die Folge heißt Tiefe Wasser.
Tiefe Wasser, also Bergretter, Tiefe Wasser, wir schauen es uns an. Den Heidi Klumstuhl wird man nicht sehen, aber dafür den Hansi Kraus. Es ist ja wirklich Wahnsinn. Du hast ja in dieser Zeit neben Waldhaus, das ja gar nicht so lange gedreht wurde, gell? Wie viele Folgen hat es da gegeben? 2 Jahre? Nee, das, 3 Jahre?
Ja, sowas.
Ja. Und danach hast du überall mitgespielt. Ich zähle nur mal auf. Forsthaus Falkenau, Marienhof, Schloss am Wörthersee, Bergdoktor, Hubert und Staller, Komödienstadl und so weiter und so fort.
Ja, das hört sich jetzt viel an, aber in Hubert und Staller die 2 Drehtage oder 3.
Ach so, waren es nicht mehr.
Nein,
naja, aber
Forsthaus Falkenau hatte ich eine durchgehende Rolle.
Ja?
Da hatte ich so jedes Jahr, ich weiß nicht, vielleicht 20 Drehtage.
Ja, da war der Herr Seiler, gell?
Ja.
Genau, und 20 Drehtage.
Wenn es hochkommt.
Ja, aber parallel hat er immer noch Theater gespielt.
Ja.
Wie viele Tage im Jahr warst du dann so beschäftigt? Darf man das fragen, wo du sagst?
Mei, du, das...
Ungefähr so im Schnitt von 360?
Nicht die Hälfte.
Aber dafür dann immer sehr, 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 sehr schön anzuschauen, das Ganze. Du hast es im ersten Teil schon erwähnt, die Rolle Pepe Niednagel wurde ja nochmal aufgegriffen. Und zwar beim Schloss am Wörthersee.
Ja, ja, ja.
Da hast du auch mit dem Roy Black gearbeitet,
ja,
gell?
Ja.
Neben dir ist ja das mein zweiter großer, großer Kindheitserlt. Wie war er denn so?
Der Roy, der war wunderbar. Mit dem Roy habe ich mich gut verstanden auch, ja, ja.
Hast du gemerkt, dass der, ich sage jetzt mal, böse Dämonen hat? Nicht?
Nee.
War der immer das, am Set auch der Sunnyboy, ja, wie ja, er und war?
Der hat auch am Set nicht gesoffen, oder?
Nicht?
Nein.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, nein. Weil er war ja wirklich ebenfalls.
Also ich habe das nicht gemerkt, dass er irgendwie auf Alkohol war. Ich glaube es auch nicht, dass er.
Hattest du da mit ihm privat auch viel zu tun? Weil ich meine, ihr hattet beide mal eine ganz große Hochphase, dann ging es mal wieder ein bisschen runter und dann kam.
Man hat sich dann am Abend nach dem Drehen mal vielleicht irgendwo zusammengesetzt und hat was getrunken. Aber es wäre mir nicht aufgefallen, dass er jetzt exzessiv gesoffen hätte. Also das habe ich erst eigentlich später erfahren.
Das waren ja damals auch nur, wie viele Drehtage warst du da? Warst du auch vielleicht eine kleine Rolle, Episodenabrolle, 5 Drehtage. Das hört sich immer noch viel an, gell? Spielt man mit und da spielt man mit, aber unterm Strich bleiben nur ein paar Drehtage übrig. Wie viel sind es denn bei den Bergrettern?
7.
7 Drehtage und eine komplette Episode ist abgedreht.
Ja, für meine Rolle.
Ja, ja, ja.
Ja, ja, die Drehtage für die ganze...
Folge dauern natürlich länger.
Ja.
Du bist ja der urige Münchner, über einen Punkt haben wir noch gar nicht gesprochen, nämlich über die guten alten bayerischen Volksschauspieler.
Ja.
Die hast ja du alle gekannt.
Ja.
Gustl Bayerhammer, Walter Sedlmayr.
Ja.
Wie waren denn die?
Also mit dem Gustl Beierhammer habe ich eine Serie gedreht, aber frag mich, wie die geheißen hat, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls hat er meinen Vater gespielt. Und Gustl Beierhammer war nicht nur ein großartiger Schauspieler, sondern auch ein großartiger Mensch. Und er war wirklich so, wie er in seinen Filmen ist, freundlich, gemütlich, ja, einfach großartig.
Man hört ja wirklich nur Gutes über ihn, anders beim Walter Sedlmayr.
Ja gut, der Sedlmayr, das war, ich habe beim, bei der Polizeiinspektion 1 hatte ich mal eine Rolle. Und dann bin ich sehr gewarnt worden vor dem Herrn Sedlmayr, weil es geheißen hat, das ist eine Zicke und da musst du aufpassen, weil der macht seine eigenen Texte und wenn du da nicht mitspielst, dann bist du unten durch. Und wir hatten dann eine Szene zusammen am Hauptbahnhof und wir sind wunderbar miteinander ausgekommen. Also ich hatte kein Problem mit ihm und er mit mir nicht.
Aber es erzählen sehr, sehr, sehr viele. Also ich kenne Beleuchter, ich kenne Kameramänner, die vor diesen Menschen die Flucht ergriffen haben.
Ja, das kann ich nicht beurteilen, weil, wie gesagt, ich bin wunderbar mit ihm ausgekommen.
Wer war von all den Menschen, die du in deinem Leben kennengelernt hast, ich sag mal, dein persönliches Highlight?
An Kollegen, die ich kennengelernt habe?
Ja.
Kann ich auch nicht sagen. Ich kann nur sagen, der Herr Alexander war es nicht.
Wie war denn dann die Arbeit, das Drehen bei den Serien wie jetzt die Bergretter, Marienhof, Forst, Haus Falkenau im Vergleich zu den alten Filmen? Hat sich da was verändert?
Ja, also es ist immer schneller geworden. Ich meine, früher hatten wir zum Beispiel ja, Scheinwerfer, der hat Brut geheißen.
Mhm.
Und Brut deswegen... Da war keine Lampe drin, sondern praktisch Kohle und also Anode und
Kathode.
Und das hat das Licht erzeugt. Aber heute bei den Bergretter zum Beispiel, die schauen aus wie Leuchtstoffröhren und die kann man regeln und die werden irgendwo hingeklemmt und das läuft alles über Akku und LEDs. Und das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass die Aufnahmetechnik, also die Kameras, völlig andere sind. Früher hat man mit Film gearbeitet, jetzt wird das Ganze auf Festplatten aufgenommen. Ja.
Aber ich glaube, in der heutigen Zeit stehen viele Menschen mehr hinter der Kamera als früher. Oder waren es früher mehr?
Nee, es waren früher weniger, das stimmt. Ja, ja. Es wird immer mehr hinter der Kamera, ja. Wobei mir manchmal die Funktionen der einzelnen Leute gar nicht klar ist.
Was war für dich die schönste Rolle, die du bis dato in deinem Leben gespielt hast?
Ja, eigentlich die im Waldhaus.
Was hast du da gespielt?
Also das Waldhaus ist geführt worden von meinen Eltern. Ich war der Juniorchef und ja, so ein bisschen so ein Hallodri. Also das war auch so eine Rolle, die mir mehr oder weniger auf den Leib geschrieben war.
Der Hallodri, der ist dir immer treu geblieben, gell?
Ja, schon irgendwo, ja.
Ja, und jetzt bei den Bergrettern, ja, wir werden sehen, wir reden. Ja,
bei den Bergrettern überhaupt nicht.
Das ist mal ganz was anderes. Das
ist ganz was anderes. Da bin ich der Großvater, der seine Enkelin betreut und Scheiße baut und sich deswegen umbringen will. Also mehr oder weniger eigentlich eine tragische Figur.
Ich finde es ja spannend, dass du alle diese facettenreichen Rollen verkörpern kannst, ohne je einmal die Schauspielbank gedrückt zu haben.
Was wir vorher schon besprochen haben mit 25, wo ich so einen Lehrlauf hatte, wollte ich dann Sprechunterricht nehmen. Habe ich dann auch genommen, aber ich wollte dann auch richtig Hochdeutsch sprechen können. Und da hat mir dann jemand gesagt, also einer, der davon Ahnung hat, es würde bei mir nicht funktionieren, weil ich schon zu lange im Geschäft bin. Und dann habe ich davon Abstand genommen und dann wollte ich auch mal Schauspielschule machen. Da hat es auch geheißen, nee, Herr Kraus, das
wird
hat nix. Bei Ihnen keinen Zweck.
Warum?
Ja, weil ich schon zu lange im Geschäft bin. Ich würde mir auf der Schauspielschule nichts mehr sagen lassen. Und meine Tochter hat dann Schauspielschule gemacht.
Ach, die Schauspielerin?
ja, meine jüngere Tochter wollte unbedingt Schauspielerin werden, hat dann auch die Schauspielschule gemacht. Und was ich da so gehört habe, was die in der Schauspielschule machen, dann war ich froh, dass ich es nicht gemacht habe. Ja, die hat dann auch 2 Serien gemacht.
Hast du als Vater nicht gesagt, Mädel, Finger weg?
Nein.
Finger weg von der
Löwengrube. Die hat ja im Laufe ihres Lebens mitgekriegt, was das für ein Beruf ist und was mich mit diesem Beruf verbunden hat. Also, und wie das läuft in dem Beruf. Das hat sie alles mitgekriegt und wollte trotzdem Schauspielerin werden. Also hab ich ihr weder zu noch abgeraten.
Hat sie es bereut?
Weiß ich nicht. Ich müsste sie mal fragen. Aber bereut vielleicht nicht. Aber sie hat eben dann persönlich mitgekriegt, was diesen Beruf ausmacht und hat aufgehört.
Und deine andere Tochter hat mit diesem Metier Schauspielerei nichts zu tun?
Überhaupt nichts. Die ältere Tochter hat doch auch nie Ambitionen gehabt in der Richtung.
Du hast ja in der zweiten Phase deiner Karriere mit vielen interessanten Charakteren gearbeitet. Es ist ja unwahrscheinlich, der sitzt am Stuhl von der Heidi Klum und kennt unwahrscheinlich viele weitere. Wer ist der bekannteste Kontakt in deinem Telefonbuch?
Ja, vielleicht der Alexander Duda.
Der?
Ja.
Ministerpräsident? Nein. Uschi Glas? Die Uschi Glas.
Ja, von der Uschi habe ich keine Telefon.
Keine Telefon? Nein.
Nein. Wenn ich von der eine Telefonnummer brauche, dann rufe ich bei deiner Agentur an.
Und die gibst dir dann?
Ja, oder die eruiert es dann.
Aha, das ist ja spannend. Ich hätte jetzt gedacht, Mensch, jetzt kommt's, aber ja, nee. Ich finde, er hat das Handy wahrscheinlich nicht mal dabei. Das muss
doch, ich habe es dabei, aber ausgeschaltet.
Du hast ja auch das Fotografieren für dich entdeckt. Ich durfte ja schon eine deiner Ausstellungen besuchen und ich möchte jetzt ein Bild beschreiben und du erzählst uns die Geschichte hinter diesem Bild.
Ja.
Ich glaube, vielleicht kannst du dich erinnern, welches Bild ich meine. Es ist ein Bild, man sieht einen Adler. Der sitzt und man sieht von unten einen Pinsel.
Der sitzt auf einem Felsen und da kommt eine Hand mit dem Pinsel.
Genau. Ja. Du hast gesagt, es ist nichts reinretuschiert worden. Nein. Was hat dieser Pinsel bei dem Adler zu suchen?
Da habe ich vorerst das Falkenau gedreht. Da haben wir einen Adler gebraucht. Und der Adler, ich weiß jetzt nicht, was für ein Adler das war. Ich glaube, einen Steinadler haben wir gebraucht. Und der Steinadler hat aber nicht das gemacht, was dieser andere Vogel, ich weiß nicht, was das jetzt für ein Adler war, das war ein anderer Adler, also kein Steinadler, sondern was weiß ich für ein Adler, ein anderer Adler halt. Dann saß dieser, der war mehr oder weniger, ja, das Steinadler-Double. Und den hat man dann so hergerichtet, dass er ausschaut wie ein Steinadler.
Ach, die haben tatsächlich den Vogel angemalt.
Der hat den, Maskenbilderin hat diesen Steinadler umgeschminkt.
Nein.
Ja, und der saß eben auf diesem Felsen. Und sie hat ihn und mir hat die Perspektive gut gefallen und habe mich unterhalb dieses Felsen positioniert und habe dann das Foto gemacht.
Mein Vater sagt immer, Fernsehen ist immer Beschiss. Würdest du ihm recht geben?
Ja.
Was war für dich der größte Beschiss, den du bis dato erlebt hast am Set?
Das kommt zu überraschend, die Frage jetzt. Jetzt
kommen wir wieder zu den Bergretter wahrscheinlich. Nein.
Ja, schau das an, da ist auch einiger Beschiss drin. Ja. Ja,
wie es halt überall ist. Vielleicht fällt dir ja noch was ein. Ja, beruflich läuft's gut, privat läuft's besser.
Genau.
Da kam ein Moment, der alles veränderte. Eine gesundheitliche Krise, die... Ja, ich sage jetzt mal, fast dein Leben gekostet hätte.
Ja, es ging um eine Stunde.
Was ist passiert?
Ja, ich hatte eine Schwellung am Unterleib und es hat nicht weiter wehgetan. Und ich habe mir gedacht, ich bin morgens aufgewacht, hatte diese Schwellung.
Einfach so?
Einfach so. Es hat nicht wehgetan und habe mir gedacht, naja, das wird schon wieder vergehen. Und die Schwellung ist aber nicht zurückgegangen, im Gegenteil, ist größer geworden. Und dann habe ich meinen Homöopathen angerufen und der hat dann gemeint, ja, es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn man das abklären lässt im Krankenhaus. Ja, und dann bin ich am Nachmittag, meine Tochter hat dann einen Notarzt gerufen und der hat mich dann ins Krankenhaus gefahren. Im Krankenhaus hat man mich dann per MRT gecheckt und konnte nichts feststellen, hat mir dann ein Kontrastmittel gespritzt und hat dann festgestellt, dass ich ein Fournier-Gangren habe. Und das Fournier-Gangren, das hat wahrscheinlich dieser Herr Fournier erfunden. Und das ist eigentlich eine Vergiftung.
Von was kommt die?
Durch eine Verletzung wo dann Streptokokken eindringen, habe ich mir sagen lassen. Und diese Streptokokken überfluten den Körper und da kann man sterben dran, an diesem Furniergangren.
Und du hattest da keine Verletzung?
Nein, ich war mir dieser Verletzung nicht bewusst. Später hat es dann geheißen, es muss irgendwo eine minimale Verletzung gewesen sein, wo das Zeug eingedrungen ist und nachdem man mir ein Kontrastmittel gespritzt hat, hat man dann gesehen, was los ist. Und dann hat man mich sofort in OP und operiert. Und später habe ich dann erfahren, eine Stunde später hätte es nicht mehr gereicht.
Hast du zu der Zeit gemerkt, wie es um dich steht?
Nee, mir war das auch, diese ganze Situation war mir auch nicht bewusst, auch nicht klar. Ich war dann 3 Tage im Koma und bin dann aufgewacht und da hat man mir das alles erzählt. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, okay, ich lebe ja noch.
Weiter geht's.
Ja.
In den Medien steht, dass du eine Nahtoderfahrung hattest.
Ja, ich hatte so einen Traum. Da stand jemand neben mir, so ein Gespenst oder so ein.
In dieser Koma-Phase. So ein
Schatten. Ja, in dieser. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Aha. So ein Schatten stand neben mir und da war ein Tunnel vor mir. Und dann habe ich zu dem gesagt: Ah, das ist der Tunnel mit dem Licht dann hinten. Und dann sagt er: Ja, und dann bin ich da in den Tunnel, wollte in den Tunnel rein, da war aber kein Licht.
Aha.
Und dann sage ich: Da ist ja kein Licht. Und dann sagt er zu mir: Ja, aber da daneben ist noch ein Tunnel, da vielleicht. Und da war noch ein Tunnel daneben, da bin ich dahin, auch kein Licht. Wahrscheinlich war es das. Wenn da ein Licht da gewesen wäre, wäre ich da reingegangen und dann wäre es das wahrscheinlich gewesen. Ich weiß es nicht. Ich hatte schon mal als Kind eine Nahtoderfahrung, aber das war ganz anders. Da bin ich mit dem Radl, da war ich 9 Jahre alt, bin mit dem Radl auf dem Radlweg gefahren und wollte über eine Kreuzung, war grün, wollte über eine Kreuzung und neben mir ein Bus und der biegt rechts ab und überfährt mich.
Oh.
Und ich lag unter dem Bus. Über mein Rad ist er drüber gefahren, über mich Gott sei Dank nicht. Ich hatte zwar überall Schürfwunden an den Gelenken und bin dann unter dem Bus rausgekrabbelt. Und die Leute haben geschaut, es waren 1000 Leute rum um den Bus, die haben das mitgekriegt. Und die haben ganz entsetzt haben sie geschaut, dass ich dann noch lebe. Und bin da, und da in dem Augenblick hatte ich eine Nahtoderfahrung. Ich habe mein ganzes Leben und meine ganzen Verwandten und Freunde und Ding, habe ich alles an mir vorbei flitzen sehen und witzigerweise in Schwarz-Weiß. Das war ein Schwarz-Weiß-Film über mein Leben, über mein bisheriges Leben.
Das ist ja verrückt.
Und ich denke mir, das war wahrscheinlich deswegen Schwarz-Weiß, weil wir noch keinen Farbfernseher hatten.
Glück braucht man im Leben.
Ich hatte viel Glück in meinem Leben. Also ich kann mich wirklich, ich habe einen Schutzengel, der hat wirklich viel zu tun.
Du beschreibst dich ja gerne als schusselig, gell?
Ja.
Also wenn es wo auch beim Reingehen ins Podcast-Studio, da muss man mal aufpassen, dass er nicht hinfällt. Es liegt nicht am Alter, es liegt tatsächlich an der Person, gell?
Ja, ja.
Glaubst du an Gott?
Da bin ich mir nicht ganz sicher.
Naja, mit Nahtoderfahrungen.
Ja gut, ob das an Gott liegt jetzt? Wenn, dann vielleicht an meinen Schutzengel.
Hast du Angst vor dem Tod?
Weil
ich sehe jemanden nicht vor mir, der unwahrscheinlich gerne lebt.
Ja, also ich weiß nicht, ob ich Angst vor dem Tod habe. Er ist mir unheimlich. Und bis zu einem gewissen Alter war ich unsterblich. Und ich glaube, so ab 70 hat es angefangen, habe ich mir gedacht, lang hast du nimmer. Es ist endlich. Es ist nicht mehr unendlich.
Wenn es vorbei ist, ist es vorbei.
Ja.
Es gibt ja noch viel zu tun. Du spielst ja aktuell neben deinen ganzen Drehterminen auch noch Theater auf der Iberl-Bühne.
Ja.
Das machst du auch schon einige Jahre, gell?
20.
Die Frage, die man jedem Schauspieler stellt, was gefällt dir besser, Theater oder Film?
Die Sache ist mir schon oft gestellt worden. Also die Frage ist mir schon oft gestellt worden. Das kann man nicht vergleichen. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Also Theater spielen ist was völlig anderes als drehen.
Was macht dir mehr Spaß?
Kann ich auch nicht sagen. Weil, wie gesagt, weil das zwei völlig verschiedene Dinge sind, ich kann das nicht vergleichen und ich kann nicht sagen, was mir mehr Spaß macht. Mhm. Jetzt bei den Bergrettern zum Beispiel, das ist eine sehr emotionale Angelegenheit für mich. Und so intim wie eine Kamera dich aufnimmt, das kann beim Theaterspiel nie passieren.
Es ist ja eine Kunst, beides zu können. Du kannst beides.
Ja, ich habe ja mit dem Film angefangen. Ich habe ja viel später erst angefangen, Theater zu spielen.
Gibt es für dich noch was du doch dazu lernen kannst, wo du sagst, habe ich jetzt noch nicht gewusst?
Ich meine, gelernt, mit jeder Rolle lernt man dazu. Also ich habe jetzt bei den Bergrettern eine völlig andere Rolle gespielt, sowas habe ich noch nie gespielt. Also da lernt man natürlich dazu.
Gibt es noch eine Rolle, die du in deinem Leben unbedingt mal spielen möchtest, wo du sagst, das nehme ich nur mit, bevor das ins Graberl geht?
Na.
Nix?
Nein.
Bei all den Serien, bei all den Filmen, geht Hansi Kraus gerne ins Kino?
Ja, jetzt nicht mehr so. Früher bin ich wirklich oft ins Kino gerannt, auch mit meiner Frau. Aber ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht liegt es daran, dass es nicht mehr so spannende Filme gibt oder dass wir einfach zu faul sind, ins Kino zu gehen, weil man alles auf DVD hat oder im Fernsehen anschauen kann. Na, oder wir zu faul geworden sind, ich weiß es nicht. Also früher war ich oft im Kino.
Was ist der beste Film, den du bis dato gesehen hast, was du sagst, Mensch?
Also mein Lieblingsfilm ist Dr. Seltsam oder Wie ich lernte, die Bombe zu lieben.
Den kenne ich nicht einmal.
Nicht?
Das ist was Altes wahrscheinlich, oder?
Ja, das ist ein Film von Stanley Kubrick und der handelt von der Vernichtung der Welt durch die Großmächte.
Den muss ich mir mal anschauen. Nach Amerika.
Ist ein Schwarz-Weiß-Film.
Der gefällt mir gar nicht.
Ja, mei.
Ja, also das ist, da bin ich der moderne Cineast. Mit mir musst du über Avatar sprechen oder sowas, die kennst du wahrscheinlich
ja,
gar nicht.
Ja, doch, der Avatar hat mir sehr gut gefallen.
Ach, hast du auch angeschaut? Ja, also schon ein kleiner Cineast.
Ja, ja.
Oder der, wo im englischen Garten sitzt mit einem Buch und liest.
Nein, ich sitze zu Hause mit einem Buch und lese.
Was liest dann Hansi Kraus?
Ach, das ist verschieden. Zurzeit lese ich ein Buch vom Helmut Schleich. Bekannter von mir, also wir verstehen uns sehr gut.
Den hast du auch im Telefonbuch?
Ja, doch,
den habe ich. Schau!
Doch, den Helmut hätte ich im Telefonbuch, das stimmt. Und den liebe ich auf der Bühne, der spielt auch oft im Überl und jedes Mal, wenn der im Überl spielt und ich Zeit habe, schaue ich mir ihn an. Der hat es wirklich drauf.
Nach Amerika hat es dich nie gezogen, oder? So mal weg, raus, vielleicht mal versuchen, in Hollywood Fuß zu fassen, wenn es ja in Deutschland so gut geklappt hat.
Nein. Ich habe jemanden kennengelernt hier in Deutschland, einen Amerikaner, und der lebt in Los Angeles. Und den haben wir dann in Los Angeles besucht und sind ein bisschen da rumgereist. Da waren San Francisco und durch den habe ich mir Amerika ein bisschen angeschaut, aber ich bleibe am liebsten zu Hause.
In München?
In München, vorwiegend, ja, am liebsten.
Und es gibt keinen Fleck in Deutschland, wo du sagst, da würde es mir genauso gut gefallen?
Nein.
Wirst du heute immer noch erkannt?
Ja. Ja, wie gesagt, vor allem im Theater. Also die Leute kommen, ist mir gesagt worden, ich weiß nicht, ob es stimmt, wegen mir ins Theater. Und wollen dann natürlich ein Autogramm von mir und erzählen mir, was sie alles von mir gesehen haben und dass sie schon in ihrer Jugend
in dich verliebt waren, ja. Und wenn so eine alte Liebe von dir dich auch mal im Theater sehen möchte, wo bekommt man denn Karten?
Das weiß ich nicht.
Also aber ich weiß es, gell? Und zwar gebt in Google ein, die Iberl-Bühne München, die ist im Augustiner in der Innenstadt und da ist der Hansi Kraus in vielen Stücken auf der Bühne zu sehen.
Ja, das stimmt. Nicht in allen, aber also ich weiß nicht, wie viele Stücke wir zurzeit spielen, aber ich denke so an die 10, 12 und in vier oder fünf bin ich drin.
Denkst du auch mal über Rente nach? Nein. Du bist 73, wie lange willst du den Job noch machen?
Na, über Rente denke ich überhaupt nicht nach. Ich krieg sie.
Aber, naja, gut.
Ja.
Er nimmt mir jedes Mal wieder den Schneid weg. Er sitzt, liebe Zuhörer, er sitzt mir gegenüber und versucht immer, mich irgendwie so hinzureden, dass er so, jetzt kommt der Meier nicht mehr weiter. Es ist ein Lausbub. Man muss es schließt sich wieder der Kreis zum Lausbub. Es ist Wahnsinn, wie bodenständig, unvoreingenommen du durchs Leben gehst. Du nimmst jeden Tag so, wie er kommt.
Ja, was soll man machen?
Gibt es einen persönlichen Leitspruch, ein Motto?
Ja, vielleicht, man soll das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden.
Das magst du zweifelsohne. Wenn du auf deine gesamte Karriere zurückblickst, Was erfüllt dich mit besonderem Stolz?
Ich bin nicht stolz. Bin auf nichts stolz.
So ein persönliches Fazit, was du sagst,
gut gemacht. Wir haben vorher schon drüber geredet, ich hatte in meinem Leben sehr viel Glück. Kann man auf Glück stolz sein?
Ja, aufs Glück nicht, aber du schiebst alles aufs Glück und wenig aufs Können.
Ja, stimmt, ja, also da bin ich vielleicht zu bescheiden. Das kann sein, aber...
Ist ja in Ordnung. Gibt es was, was du jungen Kollegen und Kolleginnen mit auf den Weg geben möchtest, wo du sagst, Leute...
Bleibt natürlich, macht das Beste aus einer Rolle, was natürlich nicht immer einfach ist, weil es gibt ja auch noch einen Regisseur. Und erwartet nicht zu viel von diesem Beruf. Wie gesagt, mir hat eben mal ein alter Kollege mal gesagt, es ist ein geliebter Scheißberuf. Sag ich jetzt schon zum dritten Mal wahrscheinlich.
Ja, also man, so gern du ihn magst, so verteufeln tust du dann auch.
Ja.
Gibt es etwas, was du im Nachhinein anders machen würdest?
Nein.
Alles nochmal also, genauso?
Ich bereue nichts, was ich in meinem Leben getan habe. Und ich so in der Nachschau würde ich nichts anders machen, wie ich es gemacht habe.
Du hattest ja nie irgendwann mal einen Shitstorm oder
doch, da irgendwann hat es mal einen Shitstorm wegen irgendwas gegeben, aber der ist mir am Arsch vorbeigegangen, weil ich das nie gelesen habe.
Das gibt es nicht.
Nein, weil ich habe mit sozialen Medien heißen die, gell?
Ja.
Nichts am Hut. Also darum wundert es mich, dass ich den Podcast jetzt mit dir mache.
Ja, das wundert mich. Ich musste auch nicht mal lange hinreden, aber es ist sehr, sehr schön, weil es wirklich für mich unwahrscheinlich inspirierend ist. Für was ist Hansi Graus dankbar?
Für mein Leben bis jetzt. Weil mein Leben ist wirklich so gut gelaufen und ich hatte eine wunderbare Frau, wunderbare Kinder. Nicht zu sprechen von den Enkeln, die sind auch wunderbar. Also ich liebe sie. Also ich kann mich nicht beschweren. Es ist in meinem Leben eigentlich nichts schiefgelaufen.
Und so soll es sein. Ja, und wir wünschen dir, dass du noch ganz, ganz, ganz lange auf der Bühne stehen kannst, uns begeistern kannst auf den Brettern, die die Welt bedeuten und natürlich auch in der Flimmerkiste, wo wir dich hoffentlich noch in vielen Serien sehen werden. Eine Frage hätte ich noch an dich. Und zwar 3 Menschen, mit denen du einmal im Leben einen Kaffee trinken gehen könntest. Die Menschen können schon gestorben sein. Sprache komplett egal. Welche 3 Personen würdest du wählen und warum?
Mit Trump vielleicht.
Mit dem?
Ja.
Okay, ja, den hatten wir auch noch nicht, mit Trump.
Ja.
Ja, aus welchen Gründen wollen wir hier gar nicht eruieren und was du ihm fragen würdest. Aber Trump ist ja schon mal spannend.
Eben, weil er spannend ist.
Weil er spannend ist, ja. Gell? Also dann haben wir den Trump. Er hat jetzt lange hin und her überlegt, aber es fällt ihm keinen ein. Der Mann, der ist so in seiner Mitte. Ich habe ihm den Georg Mayer vorgeschlagen, mit dem er über 20 Jahre auf der Iberl-Bühne zusammengespielt hat. Den auch nicht, gell? Aber nicht, weil du ihn nicht magst.
Nein. Ich war ja 20 Jahre lang mit dem Georg zusammen und wir haben, er hat mir eigentlich alles erzählt. Ich weiß alles von ihm. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich im Nachhinein ihn noch fragen sollte.
Und auch nicht den Michi Lang, dass du sagst, schau her, ist doch nur was geworden aus mir, reden wir uns aus. Und
na, der Michi, der...
Dann soll es keiner sein. Dann mit dem Trump ein 3-mal so langes Gespräch. Ja. Wir würden es dir wünschen, lieber Hansi. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, um ja, mit uns nochmal über dein Leben zu sprechen. Es war sehr, sehr interessant und es war die richtige Entscheidung, das in 2 Folgen aufzuteilen.
Eine hätte nicht gereicht.
Eine hätte nicht gelangt. Ja, wir verabschieden uns jetzt an dieser Stelle aus dem Podcast-Studio. In 2 Wochen, liebe Zuhörer, hören wir uns wieder bei einer neuen Geschichte, die das Leben schreibt. Bis dahin folgt uns, abonniert uns, liked uns und ja, bis in 2 Wochen.
Und mich auch.
Ja, wo?
Liken.
Ja, aber ja, mögen tun wir dich alle. Aber er hat nicht einmal eine Instagram-Seite, gell? Ich kann auf nichts verweisen.
Nein, das geht mir alles vorbei.
Und das wirst du dann nicht mehr anfangen, gell?
Nein. Nicht in meinem Alter.
Naja, bitte. Jung mit 73, sage ich nur. Ja, gell? Ja. Also, macht's es gut. Servus.
Pfiat euch.
Das war Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer. Weitere Infos findest du auf www.harrymayer.de.